Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Anders leben, anders arbeiten, andere Welt. Die 68er-Bewegung, sie hielt das Leben in der Kommune hoch und es war für sie ein utopischer Traum vom Miteinander. Doch nicht selten schlugen diese Experimente auch fehl und hin und wieder wurde aus dem Traum der Freiheit eine Realität der Unterdrückung. So einen Fall erzählt jetzt der Spielfilm Servus Papa, See You in Hell, über den wir gleich sprechen werden. Das Leben in der Kommune, freie Liebe mitten in der Natur. Der Alltag der Teenagerin Jeanne ist in den 1980er Jahren eigentlich sehr schön, wie sie uns hier sagt. Eigentlich.
Meine Mutter und mein Vater wollen, dass ich und meine Schwester in einer besseren Welt aufwachsen. Damit wir nicht so werden wie die Spießer da draußen. Denn das Wichtigste hier ist die freie Liebe. Wenn sich jemand verliebt und versucht, eine Zweierbeziehung zu haben, dann melden wir das. Weil Otto sagt, dass die Kleinfamilie die Wurzel alles Bösen ist.
Jeanne ist 14 und sie kennt nur das Leben in der Kommune auf dem Bauernhof irgendwo in Österreich. Die Kinder leben getrennt von den Eltern. Über den Alltag aller Bewohner herrscht aber der Meister des Wiener Aktionismus, Otto Mühl. Seine Kommune galt jahrelang als gelebte Utopie, bis sie dann mit mehreren Gerichtsprozessen zu Ende ging und den Guru wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs ins Gefängnis brachte. Jeanne Tremsal hat ihre Kindheit in dieser berüchtigten Otto-Mühl-Kommune verbracht und ihre Erinnerungen waren die Grundlage für den Spielfilm Servus Papa, See You in Hell von Christopher Roth, der versucht, in seinem Film die Perspektive eines Kindes auf diese utopische Welt einzufangen. Vor der Sendung konnte ich mit Christopher Roth sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, was er denn über die Otto-Mühl-Kommune wusste, bevor er mit den Arbeiten an seinem Film begonnen hat.
Meine Schwester hatte eine Freundin, die dort war. Also das war relativ früh und das war auch früher, als Jeanne dort war. Am Anfang hatten die ja alle Glatzen und Latzhosen und die kam uns tatsächlich mal besuchen mit zwei anderen Kommunaden. Und ich bin total erschrocken, weil die relativ schnell im Garten auch nackt waren. Und das hat mich irgendwie geprägt. Und dann habe ich natürlich jahrelang immer gefragt, was machen die denn da eigentlich in dieser Kommune? Und niemand konnte es mir eigentlich richtig erklären. Bis ich dann Jeanne getroffen habe und Jeanne mir erzählte, und das hat mich dann auch wirklich überzeugt, diesen Film mit ihr zu schreiben und dann auch zu machen. Sie hat eben von der paradiesischen Kindheit erzählt. Für mich war das immer sozusagen aus der Distanz und aus der Ferne irgendwas Schreckliches und sehr Unangenehmes. Aber sie hat eben von dem Anfang erzählt, dass das sehr paradiesisch war und dann eben erst später, wie man ja auch im Film sieht, eigentlich vom Paradies zur Hölle wird.
Also die Grundlage sind Ihre Erinnerungen von Jeanne Tremsal. Sie haben es ja schon erwähnt, sie hat die Kommune vor allem als Kind, als Jugendliche erlebt. Ist es auch das, was Sie als Geschichtenerzähler interessiert hat, diese Kommune, diese Welt, dieses Milieu aus der Perspektive einer Heranwachsenden zu erzählen, weil der Blick auf die Abläufe sind dann ja auch anders gefärbt.
Genau. Also wir wollten eben, oder mich interessiert auf keinen Fall so ein Dokumentarspiel oder so jetzt eins zu eins diese Kommune, deswegen heißt der auch nicht Mühl im Film und es wird eigentlich an einem ganz anderen Ort erzählt, aber ich finde immer ganz toll, wenn man sozusagen Geschichte wie so einen Sparring-Partner hat. Man findet immer Sachen, da war dann selbst Jeanne überrascht, dass sie die gar nicht wusste oder dass sie auch sozusagen die vergessen hatte. Und dann packt man das eigentlich so, oder haben wir es in eine wirkliche Geschichte gepackt und natürlich auch fiktionalisiert und übertrieben, aber die Jugendlichen wehren sich ja dann dagegen, dass die Eltern eigentlich so eine Bestimmung für sie haben oder dass sie so Auserwählte sind und arbeiten dann oder, das ist vielleicht ein bisschen Spoiler, aber versuchen dann die Kommune zu stürzen.
Ich kann mir vorstellen, dass das eine große Verantwortung ist, mit jemandem zu arbeiten, der dann ein Stück seiner Biografie einem fiktionalisierten Film gibt. Wie haben Sie zusammen mit Jeanne diese Fiktionalisierung auch erarbeitet? Wo waren da vielleicht auch Grenzen, die Sie nicht überschreiten wollten?
Das ist natürlich schwierig und ich glaube, das war auch für Jeanne sozusagen wie eine psychologische Familienaufstellung. Man muss sich vorstellen, es gibt ja sogenannte Selbstdarstellungen, wo die Kommune immer abends zusammengekommen ist oder nachmittags und eigentlich die Sachen besprochen hat und wo so Schuldige auch in die Mitte mussten und was vorspielen oder sich entschuldigen. Und Jeanne spielt ja in dem Film ihre Mutter. Und Jeanne stand da also, als wir diese Selbstdarstellung gedreht haben, als ihre Mutter, sieht sich als Jana McKinnon, als Jeanne da sitzen und auch ihr Vater ist da und ihre Mutter ist da. Also sie selbst. Aber ich meine, das war natürlich total für sie natürlich, das hat sie, glaube ich, auch gar nicht erwartet, dass das dann. Und das ist dann wiederum auch wahrscheinlich, weil Clemens das auch so toll gemacht hat und so weiter, dass es für sie dann auch wirklich so einen Realismus hatte. Und dann hat sie natürlich weinen müssen hinterher. Und da gab es natürlich viele Stellen, wo sie an Sachen erinnert wurde, die sie damals gemacht hat. Aber gleichzeitig kommt, glaube ich, auch beim Film die sozusagen diese Schönheit auch ein bisschen rüber. Und dass es eigentlich ein Experiment war. Wir wollten ja auch nicht sagen, es war alles schlecht und die waren alle böse. Es ist eben schiefgegangen, weil dann immer einer sozusagen sich an die Spitze stellt und die anderen eigentlich unterdrückt.
Die Regel dieser Kommune, eine der vielen letztendlich, wenn man ehrlich ist, ist vor allem, Sex ist erlaubt, sogar verlangt. Liebe ist aber verboten. Wieso denn eigentlich?
Ja. Ich glaube, also es geht auf Wilhelm Reich zurück und es geht auf sozusagen den Hass auf die Kleinfamilie zurück und was natürlich Mühl, der wesentlich älter war als die anderen, noch bei den Nazis erlebt hatte und immer gesagt hat, naja, die Kleinfamilie ist an allem, ist eigentlich der Kern des Bösen. Dass zwei Leute füreinander bestimmt sind und sich ausgrenzen zu den anderen. Man soll nicht nur einen lieben, sondern man soll eigentlich alle lieben. Und dieses Experiment, dass man Sex mit allen haben soll, haben sie ja so weit getrieben, dass man eigentlich überwacht wurde, ob man zweimal hintereinander mit der gleichen oder dem gleichen geschlafen hat. Das heißt, die Frauen hatten Zimmer und die Männer nicht. Und die Männer mussten sich jede Nacht eine neue Frau suchen eigentlich. Sonst wurde das eben gemeldet und dann wurde das auch bei den erwähnten Selbstdarstellungen sozusagen angeklagt. Und das ist ja das Interessante, dass man dann auch den Jugendlichen erklärt hat, naja, ihr dürft Sex haben, aber verlieben dürft ihr euch nun nicht. Und daran scheitert natürlich sowas, weil man sich einfach verliebt. Und es ist ja auch für Jeanne, glaube ich, in dem Moment, als sie sich dann verliebt hat und eigentlich sozusagen diese Unmöglichkeit oder dieses Kranke daran gesehen hat, dann hat sie sich ja auch gegen diese Welt gewehrt. Vorher kannte sie gar keine andere Welt. Das ist ja, wenn man dort aufwächst und sozusagen, damals war die Welt nicht vernetzt, die hatten ja keine iPhones oder irgendwas, du wusstest ja gar nicht, was draußen ist. Denen wurde immer erzählt, draußen ist alles schlecht, da sind die bösen Kleinfamilien und das sind alles Spießer und wir sind hier die Avantgarde und hier ist alles toll. Und wenn man ein Kind ist und da aufwächst, dann glaubt man das ja erstmal. Und ich glaube, in dem Moment, als sie sich dann verliebt hat und dann auch das dazu geführt hat, dass sie mal ausgebrochen ist und gesehen hat, was da draußen ist, hat sie natürlich plötzlich den Vergleich gehabt. Und so ist es, so ist es auch in dem Film. Aber das ist natürlich die Frage, dieses Sex ist erlaubt, Liebe ist verboten, ist natürlich das muss man sich erstmal, da muss man erst mal kurz drüber nachdenken. Weil bei uns ist es ja immer umgekehrt, oder? Als Kind hat man ja gesagt, naja, wenn du dich verliebt hast, dann darfst du vielleicht später mal Sex machen, aber bloß nicht. Und denen wurde natürlich das Gegenteil erklärt.
Es ist ja auch so, dass man als Heranwachsender vor allem von so einer Schwemme von Gefühlen ja übermannt wird. Man muss ja erstmal mit diesen Gefühlen klarkommen. Die Erwachsenen können das schon wesentlich stärker rationalisieren, weshalb sie auch da die Regeln aufstellen und nicht die Kinder. Was man vielleicht auch wissen muss, bevor oder während man den Film sieht, fällt es ja einem auf, es gibt unterschiedliche Tonalitäten. Es beginnt ja halt mit dem Blick von Jeanne als 14-Jährige auf ihre Umwelt. Sie ist umgeben von Gleichaltrigen, von Jüngeren. Es ist ja eigentlich eine paradiesische, fast schon Astrid Lindgren-hafte Kindheit, die wir da sehen. Und der Film arbeitet dann mit so tonalen Shifts, weil das Grauen, der Horror dieser Kommune und ihrer Regeln kommt ja dann in der Form des Gurus, der sich dann nimmt, was er möchte. Wie ist das für Sie als Geschichtenerzähler, diese romantische, fast schon schöne Kindheit des Bauernhoflebens, dann immer wieder auch mit der Realität, mit der harten Realität der Opfer, die bis heute darunter leiden, zu kombinieren? Ich weiß nicht, ob das nicht auch eine Gratwanderung als Erzähler ist, dass man das irgendwie immer parat hat und dass das nicht in die eine Seite kippt, ohne den Horror zu romantisieren.
Ja, das ist natürlich deswegen auch die Fiktionalisierung, dann muss man sich das einfach rausnehmen. Das ist natürlich dann klar. Es werden auch Leute sagen, vielleicht, das ist jetzt zu schön dargestellt oder es ist nicht genug Grauen dort drin. Aber das ist ja eben das Ding, dass wenn man so einen Film macht, will man ja, dass die Leute den auch angucken und dass die Leute auch irgendwie sozusagen so was Sinnliches daran spüren und vielleicht auch verstehen, warum man sich vielleicht da aufs Land zurückgezogen hat. Ich glaube, das ist ja auch das Grundproblem der Kommune gewesen, dass sie sich natürlich autonom aufs Land zurückgezogen haben. Und den Fehler werden die Leute immer wieder machen, glaube ich. Und dann sozusagen fern der Gesetze und fern des Lebens eigentlich was aufbauen wollten, was ganz anders ist. Und da gewinnt natürlich immer der Stärkere. Also wenn man schon sozusagen neue Strukturen versucht oder neues Zusammenleben, dann muss man das immer in der Gesellschaft machen und nicht irgendwie hinter einer Mauer, wo dann natürlich der entweder physisch am stärksten ist oder eben psychisch oder sich, also der arbeitet ja auch mit echten Taschenspielertricks, der Guru bei uns, dann muss man das irgendwie machen draußen, glaube ich.
Also das Spannende an der Figur von Jeanne ist, dass sie ja auch irgendwann das Opfer des Systems ist und das irgendwie begreift. Gleichzeitig möchte sie, so habe ich das verstanden, die schönen Seiten, auch so eine Art von Selbstbewusstsein, das sie dann ja auskostet, wenn sie mal ausbricht aus der Kommune, das findet sie ja auch toll. Also sind das diese Widersprüche, die diese Figur prägen? Und wir sehen ja eigentlich auch sehr emanzipatorisch, müsste man ja sagen, wie sie sich mit sich selber letztendlich ins Reine kommt, vor unseren Augen.
Genau, also das ist wirklich sehr schön erklärt, weil es ist natürlich in jedem der Widerspruch. Und es ist ja, wenn man jetzt sagt, naja, dann hat sie erkannt, dass die Welt vielleicht doch nicht so gut ist. Trotzdem hat sie ja ihre Freunde und trotzdem hat sie ja ihre Eltern. Und ihre Eltern haben sie ja dahin geschickt, weil sie eigentlich in einer besseren Welt aufwachsen sollte. Und dass die Eltern das eigentlich nicht auch sehen wollen, was da passiert. Das ist natürlich auch bis heute irgendwie eine komische Geschichte. Und ich glaube, die Figur ist eben deswegen so toll, weil sie jetzt auch nicht wie die normale Heldenfigur dann sofort sozusagen das umstürzt, sondern dass sie auch den anderen so einen Raum bietet, sich dagegen zu wehren. Und sie bleibt eigentlich immer nur stehen, wenn andere weglaufen würden. Und deswegen, dass die Jugendlichen eigentlich, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch bei der Mühlkommune so gewesen, dass die Jugendlichen dann eigentlich das nicht fortsetzen wollten oder dass die Jugendlichen sich dagegen gewehrt haben, das hat es tatsächlich zu Fall gebracht, das Ganze. Und er ist ja auch dann verpfiffen worden von der, was heißt verpfiffen, er ist dann angeklagt worden und das hat sich dann auf, das beruhte dann eben auf Aussagen von der Jugendlichen.
Wie ist es eigentlich, wenn wir über das Visuelle des Films sprechen? Ich hatte das Gefühl, dass man diese Kommune auch viel hätte expressionistischer noch darstellen können, wenn man so in die Einzelheiten der unterschiedlichen Performances, Ideen, Hierarchien reingeht. Was für einen visuellen Zugang, über welche Bilder haben Sie nachgedacht, als Sie dann an dem Film gearbeitet haben?
Es ist natürlich genau, wie Sie vorhin gesagt haben, es ist natürlich immer eine Gratwanderung. Diese Selbstdarstellungen sind ja teilweise fast barock und expressionistisch und da haben Sie sich ja sozusagen immer was einfallen lassen. Es war eine große Inszenierung und so weiter. Wohingegen Sie eigentlich im Leben sehr natürlich sein wollten und auch die Kinder, glaube ich, sehr natürlich aufgewachsen sind. Mir war eben wichtig, dass man eigentlich die Kommune relativ kryptisch erklärt, weil es ist ja sind die letzten zwei Jahre und die Leute haben natürlich auch immer, besonders in der Phase des Drehbuchs gesagt, naja, aber man muss ja auch erklären, warum die Erwachsenen dorthin gegangen sind. Da gibt es natürlich nicht eine einzelne Erklärung. Jeder ist aus einem total anderen Grund dahin gegangen. Es waren natürlich viele verlorene Seelen dort. Das waren ja auch viele Leute, die eigentlich überfordert waren mit einer komplexen Welt, wo man Entscheidungen treffen musste und denen es ganz recht war, dass da so ein Guru ist, der eigentlich ihnen jede Entscheidung abnimmt und eigentlich auch für sie spricht und ihnen sagt, was sie zu denken haben und was sie zu träumen haben. Aber Der bildliche Stil, den entwickelt man natürlich mit den Kameraleuten, und da gab es so viele Zufälle bei dem Film, weil wir während Corona gedreht haben. Wir haben dann diese herrliche Insel gefunden. Wir mussten, eigentlich waren diese Selbstdarstellungen abends und nachts bei der originalen Mühlkommune. Wir mussten aber, weil Corona war, mussten wir nach draußen gehen. Das war ein Riesenglück. Wir haben es tagsüber draußen gedreht und dann standen diese Hühnerboxen dahinter. Und die Hühner spielen jetzt eine wahnsinnig wichtige Rolle in dem Film, weil sie eigentlich fast wie so eine Metapher für die Menschen sind. Immer wenn Otto schreit oder irgendwas passiert, dann laufen diese Hühner weg oder sie laufen wieder zusammen und so weiter. Insofern entwickelt sich, glaube ich, sowas sehr stark beim Drehen, wenn man jetzt nicht einen Studiofilm macht oder nicht einen Film macht, der wirklich so ganz genau konzipiert ist. Da muss man auch viel offen lassen. Auch wie Clemens Schick seine Rolle angelegt hat, das ist natürlich, wir waren da nicht immer am Anfang, als wir darüber gesprochen haben, einer Meinung. Und ich habe gesagt, ich will dich jetzt gar nicht überzeugen, dass du genau das machst, was ich mache. Spiel doch du den Otto und dann sehen wir, was passiert, den du denkst. Und das war dann eben so toll, weil er diese Selbstdarstellung total dominiert hat. Und alle anderen dann wirklich gemacht haben, was er ist. Und da gibt es ja diesen einen Rave, wo die alle mittanzen und so weiter. Das ist eigentlich nur entstanden, weil er es einfach gemacht hat. Und weil er dann angefangen hat zu tanzen und dann alle dann zusammengelaufen sind und wir einfach die Kamera umlaufen lassen.
Der Film erzählt ja aber auch spezifisch, dass Politik diese Kommune durchaus im Auge hatte. Mehr noch, dass die Politik oder zumindest der eine Politiker, der im Film auftaucht, der ich vermute Sozialdemokrat war, sich da auch bereitwillig an diese Regeln auch irgendwie anschließt, um das mal positiv etwas euphemistisch zu formulieren. Warum war Ihnen das wichtig, zu zeigen, dass diese Kommune zwar abgeschottet von allem lebte, aber dann doch immer durchaus wusste, wo sie ihre Verbündeten hat?
Naja, also das war, glaube ich, viel schlimmer, als es im Film noch dargestellt war. Da kamen eben permanent Leute und die hatten ja auch eine Schule in der Kommune und die wurde auch von so einem Schulbeauftragten und so weiter immer beobachtet. Aber all diese Leute haben das immer als Experiment gesehen. Aber wenn man, glaube ich, vor dem Otto stand, dann hätte man schon irgendwie ahnen können, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Aber immer wenn so ein Experiment passiert oder so, sozusagen so eine Avantgarde ist, also besonders in den 70er, 80er Jahren, dann dachte man natürlich, naja, also das wird schon irgendwie gut gehen und ist ja ein tolles Experiment und so weiter. Ich glaube, das ging bis hoch zum Bundeskanzler, bis Kreisky, dass die Leute immer gesagt haben, nein, das ist der macht das schon irgendwie, das ist ein Künstler und so weiter. Und da sieht man eigentlich, dass dieses Autonome, das ist immer dieses, wir machen hier unser eigenes Ding und lasst uns in Ruhe. Das ist eine totale Gefahr, also wenn es auch nicht diese Transparenz hat. Und ich glaube, dass da Politiker auch hingegangen sind und sich einfach haben auf die eine oder andere Art sich wirklich bestechen haben lassen.
Ich finde, dass man nach dem Film durchaus auch nochmal sich die Frage stellt, welches wirklich utopische Potenzial solche kommunalen Ideen heute haben könnten. Und ich vermute, dass wir eine Geschichte haben von derartigen totalitären Systemen, die daraus entstehen, dass man das irgendwie fast schon abhaken muss. Wie ist Ihre Meinung dazu? Lassen sich solche Utopien in Kommunen wirklich noch irgendwie leben oder sind sie auch vielleicht durch so eine sehr spezifische europäische Geschichte eigentlich schon verbrannt?
Na, ich glaube, dass wir unbedingt Utopien brauchen, um uns die Zukunft vorzustellen und auch um uns vorzustellen, was besser werden kann oder was anders werden kann. Ich glaube nur, dieses, was ich schon angesprochen habe, die Kommunen müssten eben innerhalb der unserer Gesellschaft funktionieren und nicht sich irgendwo hinter Mauern verstecken, wo man irgendwas ausprobiert. Und gleichzeitig, also wenn das nicht so gewesen wäre, dass Otto sich da sozusagen so in die Mitte und nach oben gearbeitet hätte, es hätte ja auch was dran sein können. Es hätte ja auch funktionieren können. Also es war ja auch, glaube ich, am Anfang nicht so, es gab diese Struktur nicht, es gab diese Hierarchien nicht und so weiter. Also ich bin überhaupt nicht gegen Utopien und ich glaube auch, aber man muss das viel pluralistischer sehen. Man darf nicht sagen, Liebe ist verboten, Sex ist erlaubt. Man muss sozusagen irgendwie, Liebe darf auch erlaubt sein. Und Sex kann man so oder so sehen. Aber ich glaube eben, dass es dass wir irgendwie eine Utopie entwickeln müssen, die viel pluralistischer ist. Und wie wir, jeder hat sein eigenes Projekt und jeder muss eben sich da wiederfinden. Aber das muss dann trotzdem immer sozusagen, es muss Gesetze geben. Und es muss natürlich irgendeine Form von Gesetzgeber geben. Und es gibt, also, deswegen, da gibt es eben die Szene in unserem Film, wo er dann sagt, am besten findet er eigentlich am Staat, dass sie ihn in Ruhe lassen. Und das geht natürlich irgendwie nicht.
Regisseur Christopher Roth sprach mit mir über seinen Spielfilm Servus Papa, See You in Hell, der Donnerstag in unsere Kinos kommt. Mit ihren dokumentarischen Arbeiten bespielte die deutsche Regisseurin Mareike Wegener unter anderem auch das MoMA in New York und für ihren Kurzfilm X gab es eine Nominierung für den Deutschen Kurzfilmpreis. Alles Werke, die eine sehr eigenständige Filmsprache haben und deshalb waren wir alle sehr gespannt, wie denn ein abendfüllender Spielfilm von Mareike Wegener aussehen könnte. Jetzt wissen wir es, weil Echo in die Kinos kommt. Hier ein Eindruck.
Achtung, Achtung! Hier spricht die Polizei. Mal bitte herhören.
Sie kennen die Geschichte von Echo? Eine Göttin hat sie dazu verdammt, nur noch das wiederholen zu können, was ein anderer zu ihr sagt.
Welche davon ist Echo?
Suchen Sie sich eine aus.
In Echo erzählt Mareike Wegener von einer deutschen Polizistin, die bei einer Ausbildungsmission in Afghanistan traumatisiert wird und dann in die norddeutsche Provinz entsandt wird, wo sie am ersten Tag dann als Dorfpolizistin quasi das Auftauchen einer Moorleiche untersuchen soll. Die Recherchen legen dann Schicht für Schicht Verdrängtes offen, auch Verdrängtes aus der deutschen Geschichte. Mareike Wegener habe ich erreicht bei der Filmtour ihres Films und wollte zunächst von ihr wissen, was der Ausgangspunkt für Echo war.
Es liegt sehr lang zurück. Ich habe tatsächlich angefangen, an dem Film zu arbeiten in 2013. Und ich weiß, dass ich mich da damals sehr mit beschäftigt habe mit dem Bundeswehreinsatz in Afghanistan. Und was das eigentlich, was das bedeutet, weil es der erste richtig kriegerische Einsatz der Bundeswehr war, wo man es auch irgendwann so nennen durfte. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie das sozusagen sich in Bezug auf unsere Geschichte verhält.
So beginnt ja auch der Film. Wir lernen eine Polizistin kennen, die ist in Afghanistan als Ausbilderin. Sie wird dort traumatisiert und kehrt zurück und bekommt einen seltsamen anderen Einsatz. Sie muss das mysteriöse Auftauchen einer Moorleiche ermitteln. Die Moorleiche in Deutschland und der Afghanistan-Einsatz, sie bringen da Dinge im ersten Moment zusammen, die schwer zusammengehören.
Das stimmt, der Film dann ja auch weiter. Ich komme aus einem Dokumentarfilm und das war eigentlich das, worüber ich mich am meisten gefreut habe beim Spielfilm, dass ich diese Dinge, die unmittelbar vielleicht erstmal nicht im Zusammenhang stehend erscheinen, dann doch diese Distanzen überbrücken kann und doch in einen Zusammenhang zueinander setzen kann. Und so sind in meinem Film Moorleichen und Afghanistan-Einsatz und Bombenfunde aus dem Zweiten Weltkrieg. Und die werden schon mehr oder weniger sinnstiftend dann in Kontext gebracht und zusammengeführt.
Ich finde auch, dass der Film so eine Faszination zum Moor an sich hat. Also in Deutschland sind ja Hochmoore zumeist jetzt schon ausgetrocknet. Die spielen jetzt wieder eine wichtige Rolle in der Art und Weise, wie wir dem Klimawandel entgegentreten wollen. Was fasziniert Sie eigentlich am Moor? Weil das ist ja auch so eine Art von Konservierungsform von Geheimnissen.
Genau, also es hat einmal diese symbolische Ordnung sozusagen, wo es darum geht, dass die Dinge konserviert werden, ohne dass sie jetzt wie eine Art von Sammlung oder Museum einem bestimmten Ort zugeschrieben werden, sondern die sind da quasi wild und frei, die Dinge, ohne dass wir Menschen Einfluss darauf haben. Und ich komme aus einer Region tatsächlich, wo es noch Hochmoore gibt oder wo viel renaturiert wurde und ich liebe es, bis heute da spazieren zu gehen. Das ist für mich ein ganz toller Ort.
Sie haben ja schon gesagt, es ist ja eigentlich eine Ermittlung auch in der Zeit zurück in die deutsche Vergangenheit. Geht es Ihnen auch so ein bisschen ums Aufdecken von verdrängter deutscher Geschichte, von Dingen, die man gerne eben vielleicht im Moor verschwinden lassen möchte?
Also das ganze Dorf, Friedland heißt das Dorf ja bei mir in meinem Film, ist eigentlich auf die ein oder andere Art und Weise damit beschäftigt zu verdrängen. Da gibt es persönliche Schicksale, Paare, die ihre Kinder verloren haben, die das verdrängen. Es gibt diesen geschichtlichen Verdrängungsmechanismus, der da beschrieben wird, weil es im Ort ein Straflager gab und ein Arbeitslager, wo halt auch ein Massaker stattgefunden hat. Genau, und diese Verdrängungen werden dargestellt und werden auch ein bisschen auserzählt eigentlich, und es kommt zu verschiedenen Schlüssen. Also es werden Dinge ausgegraben, es werden Dinge losgelassen, und genau, mein Film beschäftigt sich damit, wie man mit solchen Traumata und wie man mit Geschichte umgehen kann.
Wie geht denn unsere Heldin eigentlich damit um? Ich hatte das Gefühl, dass sie zum einen über die Traumatisierung von Afghanistan sich in so eine Professionalisierung rettet. Also sie möchte richtig gut ermitteln.
Genau. Was irgendwie auch eine Anspielung ist auf diesen Einsatz in Afghanistan überhaupt, weil ich möchte da ja auch niemandem sozusagen böse Intentionen unterstellen, sondern es ist ja, wird ja auch immer gemacht, weil man denkt, damit was zu verbessern. Und manchmal geht es halt voll schief. Also im Beispiel von Afghanistan wissen wir halt jetzt, wie schief sowas gehen kann. Die Figur in meinem Film rettet sich so ein bisschen in den Wahn. Also sie ist ein bisschen kaputt gegangen dadurch oder sehr kaputt gegangen durch diesen Einsatz und kann in der Realität mit diesem Funktionieren, kommt sie nur, da kommt sie auch schnell an eine Grenze. Und so richtig ausmachen und weiterkommen kann sie nur im Kampf, den man eigentlich, der ins Innere verlegt wird.
Sie beginnt mit der Zeit, glaube ich, wie wir letztendlich im Kino auch so ein bisschen zu staunen über das, was sie da umgibt und immer neue Dinge, die passieren, von der Weltkriegsbombe bis zu einem Besuch in einem Herrenhaus von einem reichen, adligen Mann, der ihr ja ein Gemälde zeigt, wo die antike griechische Nymphe Echo drauf ist. Und die Art und Weise, wie sie dieses Gemälde betrachtet und so wie sie das zeigen, hatte ich das Gefühl, dass unsere Polizistin, unsere Heldin in eine Art von ja seltsamen Spiegel guckt. Da guckt auch was zurück.
Ja, absolut. Von dem Gemälde geht eine starke Faszination aus, absolut. Es geht halt um den Wiederholungszwang. Also sie befindet sich in einer Endlosschlaufe, und was ihr erzählt wird über dieses Gemälde, spiegelt das natürlich wieder, denn da geht es um Echo, und die kann nur das wiederholen, was ein anderer zu ihr sagt, weil sie dazu verdammt wurde. Und so findet natürlich keine Kommunikation mehr statt, und so kann auch kein Weiterkommen mehr stattfinden, weil man sich quasi immer nur zwanghaft im Kreis dreht.
Ihr Film hat so einen wunderbaren Ton, also irgendwo gelagert zwischen diesem mystisch seltsamen Staunen über diese immer seltsam werdendere Welt um einen herum. Auf der anderen Seite ist es auch komisch, es ist auch lustig. Wie wichtig war es Ihnen, so eine Art Balance in dieser Tonalität zu finden, die jetzt nicht über so einen psychologischen Realismus im ersten Moment gedacht ist?
Wie gesagt, also es geht halt da um harte Dinge, also um wirklich schlimme Trauma, von Kriegstrauma hin zu Verlusten von Kindern. Und mir war wichtig, gerade die Kriegsthematik nicht zu sehr mit dem Zeigefinger und moralisieren zu erzählen. Also war dieser Humor oder der Groteske, oder manchmal geht es ja so wirklich ins Burleske rein. Das war mir einfach sehr wichtig, auch weil ich finde halt, um diese tiefen Emotionen, um auch trauern zu können, muss man halt auch lachen können. Also das bedingt ja einander. Genau, das ist der Hauptpunkt da. Ja.
Gibt es eigentlich auch visuelle Referenzen für Sie, wenn Sie so arbeiten? Also ich musste schon ein bisschen an eine Geistesverwandtschaft mit David Lynch denken. Also Sie arbeiten auch mit so surrealen Momenten einer lila Wolke, die sich immer dann materialisiert, wenn es entscheidende Momente für einige Figuren in der Geschichte gibt. Das gibt dem Ganzen noch so was Unwirkliches, Geträumtes.
Ja, also David Lynch ist auf jeden Fall ein Vorbild. Auch was das Skurrile und das Dörfliche und die Darstellung von Provinz angeht, das hat halt sehr viel mit Twin Peaks zu tun. Aber damit bin ich halt aufgewachsen, und es hilft halt auch, wenn man im Dorf lebt, das Dorf ein bisschen so zu sehen. Dann wird es ein bisschen interessanter. Aber es gibt natürlich auch immer solche Charaktere, und die sind halt wirklich da. Und ich finde, das hat er immer sehr schön herausgearbeitet in seinen Sachen. So vom Bild her, es gibt ja auch neben diesem etwas theatralen Spiel die Bildsprache, die das ja auch so ein bisschen bedient, weil wir immer geguckt haben, dass wir in totalen Arbeiten, also dass wir jetzt gar nicht so viele Nahaufnahmen verwenden und dass die Leute halt eher mit der Umgebung so eine Art Symbiose, aber auf so eine Art von Bühne bekommen. Also dass immer auch angezeigt ist, dass was dargestellt wird, war uns wichtig. Genau, um halt absolut diesem Naturalismus entgegenzuarbeiten und diese Spitzen und Überdehnungen da auch herauszuarbeiten.
Das Interessante ist ja, dass die Idee des Regionalkrimis mit dem Echo weitestgehend verwandt ist. In Deutschland gewisse Bilder evoziiert. Das ist vor allem Fernsehen, das ist auch Tatort. Man stellt sich da schon etwas sehr Konkretes vor. Und ich fand es sehr erfrischend, dass Echo so ein Antitatort ist, wenn man vielleicht möchte. Ich weiß gar nicht, wie wichtig das letztendlich auch in der Arbeit am Film war, zu wissen, da gibt es diese Vorstellung von Kriminalfilm, von Regionalität. Und ich zeige Ihnen aber mal, ich mache das anders.
Ja, das war genau der Plan. Also uns war auch ganz wichtig, dann von Anfang an klarzumachen, unmissverständlich, ja, also wenn man die Synopsis liest, Kriegsheimkehrerin, Provinz, Leiche im Moor, das sind ja ganz klare Genre-Indikatoren. Und dass wir das von Anfang an umdrehen, also dass wir von Anfang an andere visuelle Wege einschlagen, mit der Musik ja auch ganz stark arbeiten und immer wieder dieses Genre unterlaufen. Und zwar nicht, um das Publikum irgendwie zu provozieren, sondern eher, um es mehr einzubinden. Weil mir schon vorkommt, wenn, gerade wenn man diese Bilder sofort im Kopf hat, wenn es dann anders ist, dann denke ich, aha, was ist denn hier los? Jetzt bin ich aufmerksamer und jetzt gucke ich mal, was hat es zu bedeuten oder was will sie uns denn da jetzt sagen? Und diese Art von Involvierung, die ist mir wichtig.
Diesen etwas anderen Regionalkrimi können Sie ab Donnerstag in unseren Kinos sehen. Er heißt Echo und gemacht hat ihn Mareike Wegener. Es ist im Grunde der Beginn einer schönen Liebesgeschichte. Zwei Frauen treffen sich, sie verlieben sich ineinander. Nur dass Nelly und Nadine sich im KZ Ravensbrück kennenlernen. Es ist Heiligabend 1944 und die beiden Frauen werden nach der Befreiung des Konzentrationslagers sich erst aus den Augen verlieren und dann auf abenteuerliche Art und Weise erst wiederfinden können. Diese wahre Geschichte schildert der mehrfach ausgezeichnete Dokumentarfilm Nelly und Nadine des schwedischen Dokumentarfilmers Magnus Gertens. Jörg Taschmann hat den sehr bewegenden Film für uns gesehen.
Es beginnt mit Archivaufnahmen in Schwarz-Weiß. Wenige Tage vor der Kapitulation Nazi-Deutschlands am 8. Mai erreichen Überlebende aus Konzentrationslagern mit Hilfe des Roten Kreuzes am 28. April 1945 die Stadt Malmö.
Das ist ein Filmrulle von 28. April 1945. Überlebende von den deutschen Konzentrationslagern anländer till hamnen in Malmö.
Den schwedischen Filmemacher Magnus Gerten ließen die Gesichter der Frauen aus dem gut erhaltenen Archivfilm nicht los. Er wollte wissen, welche Schicksale sich hinter diesen Bildern verbergen. Besonders beeindruckt ist er von Nadine Wang. Magnus Gerten findet heraus, dass sie im KZ Ravensbrück die belgische Opernsängerin Nelly Musset-Voss kennenlernte, die ebenfalls überlebte. Der Regisseur reist nach Nordfrankreich und trifft dort auf Sylvie, die Enkelin von Nelly, die auf ihrem Dachboden eine Kiste mit Fotos und Tagebüchern und Aufzeichnungen ihrer Großmutter zu stehen hat, die sie nun endlich öffnet. Im Tagebuch berichtet Nelly von ihrer Verhaftung durch die Gestapo im April 1943.
22 April 1943, Paris. J'ai été arrêté devant le buste de Molière. Halt, Polizei. J'étais ravie au monde.
Lange Zeit fand Sylvie nicht den Mut, sich mit der Geschichte ihrer Großmutter auseinanderzusetzen. Regisseur Magnus Gerten macht sie immer mehr zur wichtigsten Protagonistin des Films, zeigt ihre Zurückhaltung, ihr Zaudern. Dabei baut er den Film wie ein Puzzle auf, dem man mit großer Spannung folgt. Man erfährt, dass Nelly auf ihren Tourneen als Opernsängerin Kurierdienste für die Résistance ausführt. Im Tagebuch berichtet Nelly von der harten Arbeit auf deutschen Feldern im kalten Herbst 1944 bei frostigen Temperaturen. Josef, ein deutscher Aufseher, steckt ihr Gemüse und Essen zu. Als Gegenleistung verlangt er, dass sie singt.
Automne 1944, Prison de Kreuzburg. Il gèle, nous grelottons de froid et de fatigue des travaux des champs. Joseph, le surveillant, videra son sac gonflé de carottes, d'un concombre, de laitue. En échange, il me demandera ein Lied bitte, mein Nachtigall.
Nelly und Nadine lebten ab 1950 fast 20 Jahre lang zusammen in Caracas. Sylvie besuchte ihre Großmutter dort als Kind, aber ihre Mutter mochte Nadine nie. Sie Sie war eifersüchtig und leider bleibt die Figur der Mutter von Sylvie und der Tochter von Nelly sehr vage. Erst langsam geht der Film auch der Frage nach, wer war Nadine? Geboren als Tochter eines chinesischen Diplomaten und einer Belgierin, verkehrt Nadine Wang in Paris der 1930er Jahre in einem literarischen Frauenzirkel und ist eine der vielen Liebhaberinnen der einflussreichen Autorin und lesbischen Pionierin Natalie Clifford Barney. Im Gespräch mit der amerikanischen Autorin Joan Schenker wird Sylvie erst wirklich bewusst, dass Nelly und Nadine vor allem ein Liebespaar waren.
My mother put these albums in an envelope written Nadine and put this in the middle of junk.
So much of this kind of history is lost completely because although people live together as your grandmother did, nobody says it. It never occurred to you that these two ladies might be in love with each other.
Nelly und Nadine rekonstruiert eine große Liebesgeschichte zweier mutiger und beeindruckender Frauen und ist dabei viel mehr als ein Talking Heads Film. Gerade die Kiste der Erinnerung erweist sich als filmische Schatztruhe, weil es viele Super-8-Filme gibt, die Nadine und Nelly in Caracas zeigen, aber auch zahlreiche Fotos von Nadine aus ihrer Zeit im lesbischen Literaturkreis. Regisseur Magnus Gerten hält sich als Erzähler wohltuend im Hintergrund, lässt vor allem Protagonistinnen zu Wort kommen und erzählt in Bildern und Tönen eine Geschichte, die viel über Tabus und Verdrängung beim Umgang mit Liebesbeziehungen unter Frauen verrät. Über die Enkelin Sylvie und ihre Lebensgeschichte hätte man gerne noch mehr erfahren. Aber auch diese Leerstellen regen die Fantasie des Betrachters an und verstärken die Wirkung dieses ruhig erzählten, schönen Films.
Nelly und Nadine von Markus Gertens können Sie ab Donnerstag in den Kinos sehen. Sie hören weiterhin Deutschlandfunk Kultur mit dem Filmmagazin Vollbild und wir wollen jetzt sprechen über das Kino eines amerikanischen Regisseurs, der für mich zumindest zu den so persönlichsten Geschichtenerzählern Amerikas gehört. Einer, der dadurch vielleicht auch immer wieder missverstanden wird. Es geht um James Gray. In seinem letzten Film zum Beispiel Ad Astra hat Gray Brad Pitt noch in die Weiten des Weltalls geschickt, damit er nur mit seinem Vater reden kann. Und jetzt kehrt Gray wieder zurück zu seinen Wurzeln nach New York City und zwar in den Stadtteil Queens. Dort spielt sein neuer Film Zeit des Umbruchs. Es ist ein autobiografischer Film. James Gray erinnert sich darin an seine Kindheit Anfang der 1980er Jahre, kurz vor der Wahl von Ronald Reagan zum US-Präsidenten. Über dieses sehr persönliche Kino von Gray möchte ich jetzt sprechen mit Anke Lewicke im Studio. Anke, lass uns erstmal kurz in die Handlung des Films ansteigen, der eine sehr besondere Atmosphäre skizziert dieser Zeit.
Ja, du hast ja schon gesagt, dass der Film Anfang der 80er Jahre spielt und die Geschichte ist doch sehr eng verwoben mit der Autobiografie von James Gray. Der wuchs nämlich eben nicht im pulsierenden Manhattan auf, sondern in Flushing. Der Film spielt dann eben jetzt in Queens und wir lernen den 12-jährigen Paul kennen, ganz klar ein alter Ego. Und er wird eben wie James Gray, ist er ein Sohn von ukrainischen Flüchtlingen, dritte Generation. Und wir lernen eine Familie kennen, da könnte man eigentlich sagen, ah, diese Familie ist angekommen auf dem ersten Blick. Aber James Gray schaut eben weiter rein und wir lernen einen Vater von Paul kennen, der immer wieder Wutausbrüche hat, die sich eigentlich gar nicht erklären lassen und irgendwann versteht man, die hängen eben auch mit seiner Geschichte zusammen, die auf Anpassung, Assimilierung beruht und die Mutter ist so, ja, versucht dem Idealbild der tüchtigen Hausfrau Amerikas nachzukommen, hat immer Ehrenämter und Paul fühlt sich einfach von diesen Eltern auch übersehen, gerade in seiner Idee Künstler zu werden. Dann gibt es aber noch die Figur des Großvaters, sehr eindrücklich von Anthony Hopkins gespielt, der noch niemals studieren konnte aufgrund seiner Herkunft, der aber Verständnis hat für diese Künstlerpläne, ihm Feedback gibt. Und eine ganz andere Perspektive macht der Film dann nochmal auf, wenn Paul im College eben den schwarzen James kennenlernt. Und diesem Kerl spürt man einfach an, dass er weiß, dass er aufgrund seiner Hautfarbe in diesem vorurteilsbelasteten, rassistischen Land gar keine Chance hat. Und das ist dann einfach auch so sehr berührend. Und Paul bekommt das eben auch mit, dass dieses Land der unbegrenzten Möglichkeiten gar nicht so unbegrenzte Möglichkeiten
hat. Es ist ja eine jüdische Familie. Ich war also sowohl der schwarze Junge als auch der jüdische Junge kennen eine Welt, die ihnen eigentlich feindlich entgegensteht. Und dann sind es die Eltern, die ihm sagen, aus dir muss aber was werden, aus diesem kleinen Kind, der ja wirklich Künstler werden möchte. Also eigentlich auch ein, wenn man so will, ein Selbstporträt eines Künstlers oder eine Künstlerwerdung?
Ja, auf alle Fälle. Man versteht einfach durch diese Erinnerung, warum James Gray mit seinen Filmen doch immer wieder alles so seine Geschichte und die Geschichte vieler anderer Geflüchteten einfach nachhallen lassen möchte. Und man könnte ihn vielleicht auch so als Chronist New Yorks bezeichnen. Nehmen wir also sein Regiedebüt Little Odessa, spielt wieder in einer Community, sind dann hier russische Immigranten. Und das ist so ein Film, da musste ich unheimlich an Mean Streets auch von Scorsese denken, denn Little Italy spielt. Also auch hier geht es eben um einen jungen Mann, der dann kriminell wird. Und die Eltern sind aber gleichzeitig stolz, dass man in Amerika ist. Und so, finde ich, arbeitet er sich immer weiter vor. Also dann gibt es noch das Melodram Immigrants mit Marion Cotillard besetzt, die 1921, also schon auch ein Kostümfilm, eben in die USA will und am eigenen Körper erfahren muss, dass dieses Land einfach nur auf Ausbeutung aus ist. Und auch wenn die Filme von James Gray jetzt nicht immer das Einwanderermotiv aufgreifen, es ist immer ein sehr realistischer Blick, ein Blick, wo man sieht, auch wenn es um Liebesgeschichten geht, wie einfach gearbeitet wird. Also der Alltag ist immer präsent in New York.
Seine Filme feiern ihre Weltpremieren meist auf den großen Festivals. Er ist auch ein gern gesehener Gast in Cannes und daher vielleicht auch die Frage nach seiner Visualität. Gibt es denn sowas wie einen Grey-Touch, eine Handschrift, etwas, was sich in seinen Bildern zeigt?
Ja, das finde ich eine ganz bemerkenswerte Frage, weil von so einem richtigen Touch würde ich jetzt gar nicht reden. Also er versucht den Geschichten, die er inszeniert, und er ist ja auch meistens der Autor, jetzt nicht so eine Handschrift, also noch so seine eigene Handschrift auszudrücken, sondern passt sich eher eben immer wieder an. Also bei Little Odessa sind mir diese kalten, verschneiten Bilder noch so in Erinnerung, die auch für die Erstarrung in dieser Familie sprechen. Und Immigrants wiederum hat diese Sepia-Farben, ist bewusst als es war einmal Erzählung angelegt. Aber er hat dann doch was in all seinen Filmen, wo er den Figuren und auch den Nebenfiguren so einen Frei- und Spielraum lässt, wo man einfach deren Geschichte so schön erzählt bekommt. Also auch immer eine Einordnung in der Gesellschaft oder auch in persönlichen Konstellationen. Du hast es ja schon gesagt, selbst wenn er ins Weltall geht, wird der Film eben ad astra zum Kammerspiel, wenn es um die Vater-Sohn-Geschichte geht.
Lass uns nochmal auf seinen neuen Film, der wirklich für mich ein außergewöhnlicher Film ist, Zeiten des Umbruchs, zurückkehren. Inwiefern nimmt er denn vielleicht auch so ein bisschen die Zustände der Vereinigten Staaten von heute vorne weg? Weil wir haben jetzt so eine ganze Welle von Filmen, die sich immer wieder auf diese frühen 80er Jahre, und Ronald Reagan ist auch so ein Bezugspunkt vieler Regisseure und Geschichtenerzähler zurzeit.
Ja, den sehen wir ja die ganze Zeit, weil das Ganze spielt ja im Spätsommer 1980 mitten im heißen Wahlkampf zwischen Jimmy Carter und seinem Herausforderer Ronald Reagan. Und es gibt Nachrichten, Interviews, und die Familie mag eigentlich Ronald Reagan gar nicht. Und er sagt ja dann auch diesen Satz, wir sind vielleicht die nächste Generation, die Armageddon sehen wird. Da wird ja schon der ganze religiöse Fanatismus von heute weggenommen. Und auch diese Familie, die liberal ist, schickt ihren Sohn Paul trotzdem auf eine erzreaktionäre Schule, wo ganz andere Werte jenseits von Solidarität gelernt werden. Es ist die Schule, wo dann auch Donald Trump drauf war. Jessica Chastain hält dann auch noch als seine Schwester Marianne Trump eine Rede, die ganz schrecklich ist. Also da finde ich den Film schon sehr genau beobachtet als Dokument einer Zeit, aber auch eben, was das alles mit diesem kleinen Paul macht. So alle moralischen Vorstellungen, die er eigentlich so gelehrt bekommt, gehen in seinem Alltag unter. Und mit seinem kleinen Freund James kriegt er eben einfach auch mit. Er baut die Scheiße, aber James kriegt den ganzen Ärger. Und dadurch bricht was in ihm zusammen, aber gleichzeitig wird er ja auch doch am Ende zu seinem Hoffnungsträger.
Zeit des Umbruchs, für mich zumindest, und ich habe jetzt bei Anke ausgehört, für Sie einer der wichtigen Filme dieses Jahres. Eine große Empfehlung, bereits im Kino. Vielen Dank. Mit Reboot bezeichnet man eine Neuauflage einer alten Fernsehsendung oder Serie. Und Reboot heißt jetzt auch eine neue Serie aus den USA. Bei uns ist sie zu sehen auf Disney+. In dieser Comedy-Serie geht es um eine Serienschöpferin, die eine alte Sitcom wieder auf den Bildschirm zurückbringen möchte, mit dem alten Ensemble, aber mit ganz neuen Problemen. Ein Unterfangen, das sich sehr schnell als sehr kompliziert herausstellt. Die Serie ist übrigens phänomenal besetzt mit US-amerikanischen Comedy-Größen wie Keegan-Michael Kay oder Johnny Knoxville und Rachel Bloom. Und diese ganze Serie versteht sich auch so ein bisschen als Metaserie, also eine Serie über das Serienmachen selbst. Das ist komplex und das ist sehr lustig und auch ein guter Anlass für mich, um mit dem deutschen Drehbuchautoren Stefan Stuckmann über Reboot zu sprechen. Ich habe ihn zunächst gebeten, uns mal diese Serie zu beschreiben, die in der Serie Reboot rebootet werden soll.
Also die Serie in der Serie ist eine von diesen ganz klassischen Sitcoms, die man aus den 90ern kennt. Und ganz wichtig, keine von diesen Sitcoms, die man heute 20, 30 Jahre später immer noch gucken kann. Also kein Seinfeld, kein Friends, sondern eine von diesen gesichtslosen Serien, die, ich weiß nicht, wenn man so alt ist wie ich damals, die irgendwo auf Tele5 liefen oder auf RTL, wenn man nachmittags nach Hause kam und noch die Zeit bis zu den Hausaufgaben so ein bisschen herauszögern sollte, die so ein bisschen gesichtslos sind, die man damals nicht geguckt hat, weil sie besonders gut waren, sondern einfach, weil sie zur richtigen Zeit im Fernsehen waren. Also eine klassische Familienserie mit so einem Twist, eine leicht komplizierte Elternsituation. Ich glaube, es sind zwei Väter, eine Mutter, die gemeinsam ein Kind großziehen und auch sehr, eine sehr broade Mainstream-Sitcom aus den 90ern.
Und diese Serie aus den 90ern wird jetzt quasi in unsere Gegenwart transportiert, wird rebootet. Von wem denn?
Genau, das ist der große Twist. Also gleich die erste Szene in der Serie ist eine junge, sehr hippe, angesagte Autorin in Hollywood, die einen Termin beim Sender hat oder beim Streamingdienst. Und wir merken so, die Redakteure beim Sender sind total neugierig. Da kommt diese angesagte Autorin und bringt eine ganz tolle Idee mit und alle erwarten super viel. Und die Idee ist dann, okay, ich möchte diese populäre, aber nicht, also sehr uncoole Serie aus den 90ern, die möchte ich neu auflegen, die möchte ich rebooten. Und man merkt so, alle reagieren so ein bisschen irritiert und fragen so, ja, warum denn das? Und sie sagt so, ja, ich habe das als Kind geguckt. Das war eine Serie, die hat mir viel gesagt und mich hat aber immer gestört, dass alle in dieser Serie so glücklich sind. Und ich glaube, eigentlich muss man die Serie komplett auf links drehen und man muss sagen oder muss zeigen, jede von diesen Figuren hat eigentlich ein großes, dunkles Geheimnis gehabt. Und die Leute vom Sender gucken dann so in ihre Statistiken und finden die Idee gar nicht so überzeugend erst, aber merken so, ah, diese Serie, die ist immer noch im Streaming, auf Streamingdiensten, auf YouTube, ist die sehr populär, wird so in Clips zerlegt und hat immer noch ihre Fans und sagen so, ja gut, dann machen wir das einfach. Dann wird diese Serie rebootet, die ganzen Schauspieler, die in alle Winde verstreut sind und relativ erfolglos seit dem Ende dieser Serie so ihre Karrieren haben stranden lassen, werden zurückgeholt, es wird ein Studio gemietet, es wird alles aufgebaut und kurz vor der Produktion ist dann der nächste große Twist, okay, der eigentliche Showrunner, der Creator dieser Serie aus den 90ern, sitzt wieder im Büro und sagt so, ja, ihr könnt es gar nicht ohne mich machen, weil ich habe ja alle Rechte. Okay, dann droht die Serie zu scheitern. Er und die neue Showrunnerin streiten sich, die Schauspieler überreden die neue, junge Showrunnerin zurückzukommen und dann am Ende der ersten Folge, und das ist dann die große Prämisse der ersten Staffel, stellt sich heraus, okay, diese junge Showrunnerin, diese junge Autorin, die Serie auf links drehen will und neu machen will, rebooten will, ist eigentlich die verloren gegangene Tochter des alten Showrunners und der Showrunner hat in den 90ern quasi zwei Familien gehabt. Einmal die erste Familie, aus der diese Showrunnerin hervorgegangen ist und noch eine andere Familie, zu der er weggelaufen ist. Und diese Serie in der Serie, die jetzt rebootet ist, das ist eigentlich quasi der Gründungsmythos seiner ersten Familie, aber halt total idealisiert. Und er hat damals diese Serie gemacht und quasi sein eigenes Leben in dieser Serie reingewaschen und schön gefärbt. Und das ist natürlich für seine erste verstoßene Tochter irgendwie immer ein großer Dorn im Fleisch gewesen, weil sie quasi die Tragik ihres eigenen Lebens quasi idealisiert im Fernsehen gesehen hat. Und deswegen ist es ja jetzt einfach ein privates und erzählerisches Anliegen, diesen Mythos kaputt zu machen und zu zerstören.
Also quasi eine Familienaufstellung während der Arbeit. Es ist, das haben wir gerade ganz gut vermittelt bekommen, eine Metaserie mit einem Anspruch auch, Serie in der Serie zu sein, sie weiterzuerzählen, aber eben auch die Entstehung einer Serie im heutigen Seriengeschäft in Amerika zu zeigen. Was ist das denn für ein Blick auf die Produzenten und Showrunner, überhaupt auf die Branche in dieser Show?
Ja, das ist total interessant, weil diese Serie, Sie haben es ja schon gesagt, ist auf so vielen Ebenen eine Metaserie. Und auch hier, es ist natürlich ein sehr augenzwinkernder Blick in diese Branche hinein, weil da wird ja viel drüber gesprochen, bei Filmen wie auch bei Serien, dass es immer weniger originäre Stoffe gibt und immer wieder einfach oder immer mehr einfach alte Marken neu aufgelegt werden, fortgesetzt werden, rebootet werden, Sequels gemacht werden, Prequels. Und das ist natürlich ein Witz innerhalb dieser an sich schon sehr witzigen Serie, dass quasi die Grundprämisse dieser Serie etwas ist, auf das eigentlich alle so ein bisschen despektierlich hinabschauen hier. Und das spiegelt sich natürlich in den Figuren. Also ist natürlich keine moderne Erfindung in dieser Serie, dass jetzt Leute selbstironisch auf ihren eigenen Job gucken. Aber es ist hier natürlich anbetrifft der Anzahl dieser Meta-Ebenen in dieser Serie total interessant, dass diese dass Showrunner-Autoren quasi hier sich nicht direkt selbst schreiben, aber natürlich ihr übertragenes Abbild selbst schreiben und gleichzeitig parodieren.
Wie sieht es denn eigentlich mit dem Humor dieser Serie aus? Der Humor der 90er Jahre ist natürlich anders als ein Humor, der heute sich mit ganz anderer Gegenwart auseinandersetzen muss. Welche Rolle spielt das denn in der Serie?
Das ist total interessant, weil die Prämisse dieser Serie wirkt ja erstmal sehr modern und man merkt auch so, die Themen, die erzählt werden, sind auch wahnsinnig modern. Also allein die Grundaufstellung ist natürlich sehr, sehr zeitgeistig. Es geht um psychologische Probleme, es geht um diese Vater-Tochter-Beziehung, es geht ums Heilen dieser kaputten Vater-Tochter-Beziehung. Die Serie hat auch überhaupt kein Problem damit, sehr diverse Figuren aufzustellen und auch all diese diversen Figuren mit großen psychologischen Schwächen zu zeigen. Auf der anderen Seite merkt man, dass die Form dieser Serie trotzdem relativ konservativ ist. Innerhalb jeder Folge wird immer eine Versöhnung erzählt. Also man merkt so, die Figuren sind zwar sehr, also wenn man nur die Figurenaufstellung erzählt, könnte man damit auch ein ganz hartes Drama erzählen, wo zum Schluss alle weinen und sich wieder zerstreiten und einfach, wo man sagen könnte, okay, die finden nie zum Glück. Hier ist es das Gegenteil. Also man hat irgendwie sehr hart aufgestellte Figurenkonflikte, die aber innerhalb jeder Folge tatsächlich immer also jedes Problem, was jede Folge aufgemacht wird, wird innerhalb der Folge wieder gelöst und jede Folge endet sehr warmherzig mit einem versöhnenden Moment. Also die beiden Dinge zusammengenommen, also die eigentlich sehr moderne und sehr zeitgeistige, auch mutige Aufstellung, kombiniert mit einer eigentlich sehr klassischen, eher konservativen Form, bringt so ein interessantes Twitter-Wesen auf die Welt, was diese Serie vielleicht zu einem ganz guten Beispiel macht, wie sich diese Streaming-Welt, also diese Serie ist ja ein originäres Produkt aus einem Streaming-Dienst, wie sich diese Streaming-Welt, die ja sehr edgy und abseits des Mainstream angefangen hat, sich jetzt in den Mainstream bewegt hat, ohne all ihre Qualitäten zu verlieren.
Dann bleibt mir nur noch zu fragen, würden Sie denn selbst an einem Reboot, egal welcher Serie, mitarbeiten?
Bestimmt. Das ist immer aus mehreren Gründen interessant. Also einmal ganz platt produzentisch gedacht, ist es natürlich immer interessant, weil man sich auf eine Marke draufsetzen kann und dann einen Stoff, den man erzählt, so eine eingebaute Aufmerksamkeit hat. Also wenn man jetzt einen alten Stoff hat, den jeder kennt und den rebootet, fällt ein großes Stück Marketingbemühung und Öffentlichkeitsarbeitsbemühung fällt einfach weg, weil man weiß, okay, die Leute sprechen automatisch darüber, wenn Produkt X wieder aufgestellt wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich inhaltlich total interessant, wenn man mit einer Serie oder mit einem Film, einfach mit einer bestimmten Erzählung groß geworden ist und einem Figuren ans Herz gewachsen sind und man sich selbst vielleicht in der Serie wiedergefunden hat und man sagen kann, okay, diese Serie, die vielleicht vor 20 Jahren auserzählt worden ist, weil alles durcherzählt wurde, was Figuren in ihren 20ern und in den 30ern erleben können, dass man diese Figuren jetzt nimmt und sagt, okay, wo sind die mit Mitte 50 gelandet? Was ist da passiert? Und wie kann man quasi diese Grundaufstellung jetzt nochmal neu auf die aktuelle Welt runterbrechen und was kann man damit machen? Und das ist natürlich total spannend. Wenn man eine neue Serie anfängt, muss man sich alles neu ausdenken, muss jede Figur neu kennenlernen, was super interessant ist. Aber wenn man weiß, man kann sich schon auf den Stoff draufsetzen und man kann schon in ein fertiges Universum reingehen und diese Figuren jetzt weitererzählen und in eine neue Zeit schubsen. Das ist auf eine ganz andere Art spannend. Deswegen, wenn es der richtige Stoff wäre, wäre ich da total offen für und fände es wirklich interessant.
Drehbuchautor und Comedian Stefan Stuckmann sprach mit mir über Reboot, die neue Comedy-Serie bei uns zu sehen auf dem Streaming-Anbieter Disney+. Dieses Jahr sollte es endlich soweit sein. Kulturstaatsministerin Claudia Roth kündigte auf dieser Berlinale das neue Filmförderungsgesetz an, das durch die Pandemie und unter ihrer Vorgängerin Monika Grütters immer wieder verschoben worden war. Eine Reform, die jetzt übrigens angesichts massiver struktureller Veränderungen in der Filmwelt wirklich wichtig geworden ist. Umso größer war jetzt die Verwunderung, als die geplante Reform der Filmförderung auf nächstes Jahr verschoben wurde. Die Reaktionen aus der Filmbranche waren teilweise sehr empört. Der Spiegel schrieb nun, die Kulturstaatsministerin habe die Reform, Zitat, verschlampert. Und sogar vom Desinteresse Claudia Roths am Film war da die Rede. Christian Berndt hat sich diese Woche mit dem Streit um die Filmförderung und deren Bedeutung für den deutschen Film beschäftigt.
Wir brauchen das Kino, wir brauchen den Film. Und genau deshalb möchten wir gemeinsam mit Ihnen eine Filmförderung weiterentwickeln, die unser Land in der internationalen Zusammenarbeit mithalten lässt und unsere sehr vielfältige Kinokultur stärkt.
Die neue Kulturstaatsministerin Claudia Roth weckte mit ihrer Rede zur Eröffnung der diesjährigen Berlinale Hoffnungen. Die Reform der deutschen Filmförderung, die vor der Pandemie kommen sollte und dann verschoben worden war, wird in der Filmwelt seit Jahren ersehnt. Doch im Oktober wurde die geplante Novellierung erneut vertagt.
Ein bisschen kann ich es verstehen. Der Reformstau ist groß. Es braucht, glaube ich, da wirklich mal ein größeres Nachdenken.
Meint der Filmforscher an der Universität München, Thomas Wiedemann. Und so sieht es auch der Berichterstatter Film für die Grünen im Kulturausschuss des Bundestages, Michael Sacher.
Es gab im Grunde so zwei Varianten. Entweder man brockelt jetzt so ein bisschen herum, wo keiner richtig mit zufrieden ist, oder man versucht wirklich mal einen großen Wurf zu machen.
Auf den wartet die Filmbranche tatsächlich, obwohl die deutsche Filmförderung grundsätzlich großzügig ausgestattet ist.
Grundsätzlich möchte ich sagen, ich finde nicht, dass alles von vornherein schlecht ist am System der Filmförderung in Deutschland. Ich meine, wir haben relativ gut ausgestattete Töpfe, vor allem im internationalen Vergleich. Es ist auch gut, dass es ein ausdifferenziertes Fördersystem gibt mit Einrichtungen auf Bund- und Länderebene. Ein Filmprojekt scheitert dann nicht gleich, wenn einmal irgendwo eine Absage kommt. Es stellt sich natürlich die Frage, was für einen Film wollen wir eigentlich in Zukunft und welchen Stellenwert soll der deutsche Film haben?
Es fehlt so die Kritik dem deutschen Film an Qualität, Originalität und internationaler Ausstrahlung. Weitgehend einig ist man sich, dass daran auch die Strukturprobleme der deutschen Filmförderung mit Schuld sind.
Wir haben mindestens ein Dutzend Förderinstitutionen, die man sozusagen anzapfen kann. Ich denke mal, da wäre eine Vereinfachung auf jeden Fall sinnvoll, auch um den Logistikaufwand und den Zeitaufwand zu reduzieren, um ein Filmprojekt zu stemmen.
Weil die Einzelförderungen nicht ausreichen, müssen Filmproduktionen immer zugleich mehrere Institutionen um Förderung bitten. Das bedeutet auch immer wieder Kompromisse, wenn zum Beispiel koproduzierende Fernsehsender mitreden wollen. Und das, so Michael Sacher, führt dazu,
dass natürlich es häufig an Mut und Innovationswillen fehlt. Und es gibt ja auch dieses schöne Wort des Gremienfilms, wo dann keiner sich so richtig traut, mal was Wildes zu machen.
Das Problem an der Sache ist nur, dass bei der Reform eines so komplexen Systems viele mitreden wollen.
Ich kenne, glaube ich, kaum einen, der sagt, das ist alles super, genau so sollte es bleiben. Aber sobald man es anfasst, fangen natürlich viele an, ja, aber dann nicht so, sondern anders. Man muss halt wirklich versuchen, da die Quadratur des Kreises hinzubekommen.
Dagegen warnt der Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten, Björn Böning, sich zu sehr in den Einzelinteressen zu verzetteln.
Ich bin der Meinung, dass die Kulturstaatsministerin sich nicht nur als Moderatorin des Prozesses verstehen sollte, sondern als diejenige, die den Prozess vorantreibt, sie mit eigenen Vorschlägen auch vorangeht und deutlich macht, was sie für richtig hält für ein neues Fördersystem.
Aber eigene Vorschläge für Reformen hat Böning trotzdem.
Das erste ist, dass wir in der Branche sehr kritisch miteinander diskutieren müssen, ob es Sinn macht, ungefähr 200 geförderte Filme pro Jahr in Deutschland zu haben oder ob wir nicht etwas weniger Produktionen dann aber besser und höher ausstatten müssen. Die Menschen gehen ins Kino, weil sie eben große Leinwand, großes Kino sehen wollen. Und dafür brauchen wir bessere Budgets.
Außerdem fordert Böning eine Investitionsabgabe der Streamingdienste in die deutsche Filmwirtschaft, so wie sie in Frankreich oder Italien bereits existiert.
Und vielleicht sollten wir auch mal zu unseren Nachbarn schauen. Österreich hat ein neues automatisiertes Zuschussmodell auf den Weg gebracht, was international aus meiner Sicht sich als sehr leistungsfähig erweisen wird.
Dieses Modell, das Zuschüsse nach Referenzkriterien, zum Beispiel Nachhaltigkeit, aber ohne inhaltliche Einflussnahme gewährt, würde auch Filmforscher Thomas Wiedemann befürworten. Allerdings müsste dabei stärker zwischen der Förderung kommerzieller und künstlerischer Filme getrennt werden als bisher.
Die Filmförderung hat ja eine wirtschaftliche und eine kulturelle Stoßrichtung. Ich sehe das problematisch, dass es oftmals vermengt wird. Also da würde ich sagen, da könnte man auf jeden Fall ein automatisches Fördersystem stärker machen für Filmprojekte mit einem zu erwartenden kommerziellen Erfolg auf der einen Seite und dann künstlerisch ambitionierteren Filmprojekten auf der anderen Seite, die dann vielleicht auch wirklich mit mehr Kante und nach rein künstlerischen Kriterien bewertet und gefördert werden könnten.
Von einer scharfen Trennung zwischen Arthouse- und Blockbuster-Film hält Björn Böning dagegen wenig. Er findet, dass sich diese Formen gegenseitig befruchten sollten. Aber einig sind sich alle, dass es wohl jetzt nach fast 3 Pandemiejahren und dem Siegeszug der Streamingdienste keinen besseren Zeitpunkt geben kann, den großen Wurf für den deutschen Film zu wagen.
Und damit sind Sie jetzt bestens informiert über alles, was in der Welt des Films wichtig ist und war. Und gleich erfahren Sie bei uns im Programm, wie das Leben amerikanischer Natives in Deutschland aussieht. Viel Freude dabei wünscht Patrick Wilinski.